ja die 10 Gebote. Ne? Heute ist der 8. Teil und ich habe die große Ehre, über das Gebot zu sprechen: Du sollst nicht stehlen. Wow! Und Martin Buber hätte wahrscheinlich übersetzt: Du wirst nicht stehlen. Und ich habe so schon manche Nachfragen bekommen von ganz charismatischen Pfingstbrüdern: Wieso, was ist denn los im ICB? Wieso predigt man eine ganze Predigtreihe, 10 Teile über die Gebote, ne? Über die 10 Gebote seid ihr jetzt gesetzlich geworden. Ne? Und dann so immer mit dem Hinweis: Ich bin durch Gnade befreit. Ne? Ich bin frei vom Gesetz, nicht wahr? Und ich sage dann immer: Amen, Bruder, Amen. Ne? Und dann erinnere ich mich dann so an manche Seelsorgestunden, die so sehr tränenreich waren, wo dann Christen bei mir gesessen haben und haben gesagt: Pastor, wir haben leider all unsere Ersparnisse, ne? Das waren dann 30.000, 60.000 Euro, wir hatten kein Rentenkonzept. Und dann kam ein Bruder, der war wiedergeboren, Geist getauft, hat in Zungen geredet, ne? Und der war Broker, ne? Also auf Deutsch, der war Börsenberater. Ne? Gibt ja so christliche Börsenberater und nicht christliche Börsenberater. Ne? Und dann gibt es Profis und dann gibt es Laien. Ne? Also 4 verschiedene. Und dann haben sie gesagt: Wir haben all unsere Sparnisse haben wir diesem christlichen Börsenberater gegeben. Und der hat das alles investiert an der asiatischen Börse und dann war alles weg, von heute auf morgen. Und dann flossen viele Tränen, ne? Und dann wollte ich dann dann mal fragen, ich habe glaube ich auch sogar gefragt: Wieso habt ihr denn euer ganzes Erspartes, was ihr bitter gespart habt, dann einem Börsenberater gegeben, der das an der asiatischen Börse verbrannt hat? Ja, der hat uns versprochen, wenn du das machst, kriegst du 17% Rendite. 17%! Und da hätte ich beinahe was gesagt, aber das habe ich nicht gesagt, weil ich bin ja deutscher Seelsorger. Ne? Deutsche Seelsorger, die sagen nicht immer so, wenn du zum russlanddeutschen Seelsorger, der sagt dir immer die Wahrheit. Ne? Deutsche Seelsorger, die sind dann so ein bisschen freundlich, weil die Tränen flossen auch so. Aber am liebsten hätte ich gesagt: Geh auf die Knie und tu Buße. Ne? 17%, das ist Diebstahl, nicht wahr? Nicht wahr? Und das andere war natürlich: Das passiert, wenn du mit Christen zusammenkommst, die sind befreit von Gnade, aber auch befreit vom Gesetz, nicht wahr? Und ich glaube, bei dem Gebot, da ist es dann irgendwie schon deutlich: Hey, wir wollen gerne mit Christen zusammen sein und vor allen Dingen Geschäfte machen, die befreit sind durch Gnade, aber trotzdem Gottes Furcht haben oder Furcht vor dem Gesetz. Amen. Oh, ich habe sogar einen Amen gehört. Preis dem Herrn. Ja, ihr Lieben, wir hatten letzte Woche Taufe. Halleluja. Wollen wir nochmal einen Applaus geben für unsere 4 tapferen Jugendlichen? Meine Frau hat gesagt: Ich weiß genau, wie du fühlst. Du hast dich, alle standen unterm Dach. Du bist der Einzige, der im Regen gestanden hat. Ne? Deswegen habe ich heute auch eine kleine heisere Stimme. Nicht wahr? Das war das Wetter. Aber ich bin auch so ganz begeistert von der Taufe. Und in der Taufe, da bekennen wir ja den Staat, den wir mit Jesus machen. Amen. Ist das nicht immer, also ich bin bei jeder Taufe, bin ich immer wie, da ist mein Puls auf 180. Ich erinnere mich auch immer wieder an meine eigene Taufe. Ne? Das war so toll. Meine Taufe, ich hatte dann auch so eine Erweckungspredigt schon vorbereitet. Ich habe mich ja mit 17 taufen lassen. Und da habe ich also alles ganz toll vorbereitet. Ich habe gedacht, wenn ich mein Zeugnis gebe vor der Taufe, dann werden sich alle bekehren. Ne? Nur das Problem war, ich hatte keine Notizen. Heute, Gott sei Dank, habe ich Notizen. Ne? Und als ich dann da vorne stand, war wie so ein Brett vom Kopf. Da habe ich dann nur: Ich freue mich, dass ich getauft werde. Ne? Ne? Die 4 letzte Woche, die haben das doch toll gemacht. Amen. Das war richtig stark. Und bei der Taufe, da bekennen wir ja, dass wir nach unserem Geist vollkommene Vergebung haben. Amen. Jesus hat uns vollkommen vergeben und wir sind sogar dem Geist gemäß gerechtfertigt. Ne? Das nennen wir so in der Theologie. Dann sind wir die Allerbesten. Sag doch mal zu deinem Nachbarn: Du bist die Allerbeste. Du bist der Allerbeste. Nicht wahr? Und dann weißt du immer, wegen, neben welcher Nation du sitzt, ne? Weil die Deutschen sagen, du kennst mich ja gar nicht, nicht wahr? Und bei den Deutschen ist das immer so ein sehr leistungsorientierter Glaube, nicht wahr? Oder diese anderen Deutschen sagen immer, das hast du dem anderen auch schon gesagt. Ne? Naja, aber tatsächlich, wenn wir das glauben, glauben wir nach dem Geist, sind wir total perfekt. Amen. Sind wir gerechtfertigt, sind wir angenehm gemacht vor Gott. Und trotzdem, durch die Taufe hat sich unser Charakter gemäß unserer Seele noch nicht verändert. Ja? Wir sind immer noch, wir sagen, lassen immer noch 5 Grad sein bei der Steuererklärung, nicht wahr? Manche schlagen auch immer noch ihre Frauen, komm du mal in die Seelsorge, nicht wahr? Und einige unserer Gewohnheiten sind durch die Taufe noch nicht verändert. Wir sind in 2 Prozessen gleichzeitig. In unserem Geist sind wir total perfekt, die allerbesten, sind wir gerechtfertigt vor Gott, aber in unserer Seele steigen wir ein in einen Prozess, übrigens, der dauert bis dein ganzes Leben. Bei mir ist er auch noch unterwegs und jeder, der verheiratet ist, der kriegt das auch von seinem Ehepartner. Kostenloses Coaching, nicht wahr? Preis dem Herrn. Willst du kostenloses Coaching? Heirate. Amen. Preis dem Herrn. Also sparst du viel Geld. Amen. So, und weißt du, Luther hat das genannt, und jetzt wird es ein bisschen theologisch, entschuldige mich schon mal vorher, der nannte diese beiden Prozesse, diese beiden Zustände eines Christen simul justus et peccator. Das heißt also, gleichzeitig sind wir am Anfang unseres Christenlebens total gerecht, angenommen bei Gott und gleichzeitig Sünder. Wow. Ne? Und das bezieht sich eben, wenn wir dann nochmal die nächste Folie sehen, auf diese 3 Einheit des Menschen. Dem Geist gemäß sind wir völlig perfekt, aber die Seele kommt hinterher. Und heute merkt an meiner Stimme, mein Leib kommt auch manchmal hinterher, wenn er so ein bisschen angeschlagen ist. Wir sagen zwar, ich bin geheilt, aber die Stimme sagt noch ein bisschen was anderes. Das heißt, das ist ein zweifacher Prozess, den Luther beschrieben hat. Gleichzeitig gerecht, gleichzeitig Sünder. Nun, wir sind hier in einer katholischen Kirche, das kommt, weil ich jetzt so viele katholische Freunde habe und mit denen esse ich sogar zum Mittag oder Abendessen und dann gibt es manchmal Fragen. Ne? Fragen auch zu Martin Luther. Ich weiß, wir haben alle eine rosa-rote Brille. Martin Luther ist für uns eine Jude Jung, ne? Aber unsere katholischen Freunde, die haben manchmal so Fragen, die sagen, hey, mit deinem Martin, ne, gleichzeitig gerecht, gleichzeitig Sünder, das ist ungefähr so, wenn du im Winter hast du einen Hundehaufen mitten auf dem Gehweg und nachts hat es geschneit, ne, und dann hat das so alles so schön über den Hundehaufen drauf geschneit und du guckst, du kommst morgens kommst aus der Tür und denkst, oh, so ein schöner Schneehaufen, ne? Aber dann trittst du mit einem Schuh rein und dann kommst du, gehst du nach Hause und hast dann den Hundehaufen am Hacken, nicht wahr? Und dann sagen wir manchmal die Katholiken, so geht es mir manchmal auch mit den reformierten Christen, nicht wahr? Nach außen, hui, aber wenn du dann mit denen mal Zusammenprall hast, dann, ja, dann stinkt's, nicht wahr? Und ihr Lieben, natürlich haben alle recht, meine charismatischen Brüder, die sagen, Leute, die 10 Gebote werden wir nicht gerettet. Wir werden gerettet durch Jesus. Amen, sage ich. Aber das ist ja auch nicht das, was wir bezweifeln, sondern wir machen ja diese Reihe, weil wir wollen ja keine schneebedeckten Hundehaufen mehr bleiben, sondern wir wollen ja Menschen werden, die nicht nur gerettet sind. Ne? Das feiern wir jeden Sonntag. Ne? Da sind wir voller Begeisterung. Wir gehen alle in den Himmel. Amen. Ist das nicht herrlich? Aber wir wollen ja auch am Montag dann am Arbeitsplatz mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Und wenn die mit uns in Kontakt kommen, dann sollen sie nicht einen Hundehaufen am Hacken haben, sondern Jesus am Hacken haben. Amen. Dann sollen sie mit uns zusammenstehen und sagen, wow, also der konnte mich zwar nicht überzeugen, ne? So geht es mir, ich bin jetzt seit 3 Monaten auf TikTok, ich habe ja 1000 muslimische Freunde, ne? Die sagen ja, also Mario, mit deinem Glauben, das konntest du mir immer noch nicht verkaufen. Aber ich muss sagen, mit deinem Respekt und wie du Menschen liebst, das hat uns überzeugt. Ne? da ist was hängen geblieben, da ist etwas von Jesus hängen geblieben. Ja? Und manchmal ist das für uns schwierig, dieses gleichzeitig gerecht, gleichzeitig Sünder. Ne? Habt ihr da auch manchmal Schwierigkeiten? Weil wir sind ja Nachfolger von Martin Luther, nein, Nachfolger von Jesus, aber sola fide, ne? Das kennen wir, allein durch Glauben. Wir sind durch Glauben, sind wir gerechtfertigt, nicht wahr? Und das stimmt auch. Wir sind gerechtfertigt, obwohl wir noch Fehler haben. Amen. Aber manchmal, dieses Spagat, das macht uns manchmal Mühe. Ne? Und dann sagen wir, Pastor, wie ist es denn, wenn ich Zweifel habe? Ja, und das ist auch, was manche katholischen Freunde mir manchmal sagen, sagen wir, euer reformierter Glaube, das ist so eine Glaubensreligion, ihr glaubt an euren Glauben. Ne? Und wenn ihr dann keinen so großen Glauben habt, dann ist euer ganzes Heil dahin, nicht wahr? Und dann müssen wir natürlich das erklären, was wir glauben. Ne? Und wir glauben nicht an unseren Glauben. Wir glauben an den, der uns den Glauben geschenkt hat. Das ist Jesus Christus. Amen. Ja, deswegen dürfen Christen auch Zweifel haben. Ja, das ist ja, guck mal, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von Otto Lilienthal. Wollt ihr das mal sehen? Dürfen Otto Lilienthal war ja hier, da haben wir ihn mit seinem ersten Flugapparat in Berlin, nicht wahr? Er hat gesagt, wir müssen nur untersuchen, wie die Vögel fliegen und dann kann der Mensch auch fliegen. Und dann hat er seine ersten Flugapparate gebaut, ganz halsbrecherische Versuche hat er da gemacht und ist sogar mal 200 Meter geflogen mit 50 Stundenkilometer, wow, ne? Und alle möglichen. Und wenn du ihn jetzt interviewt hättest in Berlin an dieser Anhöhe, kurz vor seinem Start, Otto, hast du Glauben? Ja, ich habe, der hat mehr Glauben als manche Christen, nicht wahr? Und trotzdem, an einem schönen Sonnentag in Berlin, ist er dann mit seinem Flugapparat abgestürzt, senkrecht, weil er hat zwar die Vögel studiert, aber hat nicht die Thermodynamik eines schönen Sommerwindes studiert, nur ist dann senkrecht nach unten. Und dann hat er dann gesagt, ja, ich muss mich nur ein bisschen ausruhen, ist in die Berliner Klinik, dann ist er leider dann nach Hause gegangen, nicht wahr? Also, der hatte einen großen Glauben, ist trotzdem abgestürzt. Unser Glaube bringt uns nicht in den Himmel, Jesus bringt uns in den Himmel. Amen. Das ist so wie mit der Schwester Sabine, können wir die mal, ich hoffe, hier sitzt keine Sabine, ne? Die Schwester Sabine, die ist eingeladen von ihrer Schwester in Amerika und hat kostenlos ein Ticket nach New York, ne? Im Jumbo, ne? Nur Schwester Sabine hat Flugangst, ne? Ich war und sag, oh, um Gottes Willen, ne? Wenn ich da im Flieger sitze, den ganzen Flug hat sie nur eine Angst, hoffentlich stürzt das Ding nicht ab, nicht wahr? Und dann, wenn man dann nach Amerika mal geflogen ist, dann weiß man, da gibt es ja manchmal so Turbulenzen und dann, wo sie dann sagen, oh, um Gottes Willen, hoffentlich stürzt das Ding nicht ab. Die ganzen 13 Stunden hat sie Angst, aber trotz ihrer Angst kommt sie in New York an, dank Lufthansa. Amen. Und ich sage dir eins, auch selbst wenn du Zweifel hast, auch wenn du manchmal Zweifel hast an Gottes Gnade, Zweifel hast an der Erlösung Jesu Christi, du kommst an, denn du fliegst nicht mit Lufthansa, du fliegst mit Jesus Christus. Amen. Wir glauben nicht an unseren Glauben, wir glauben an Jesus Christus. Amen. Halleluja. Dann ist unsere Welt ja wieder in Ordnung als Christen. Ne? Hauptsache Christus, Hauptsache Glauben. Ne? Ich werde gerettet, egal wie schlecht ich bin. Ja, aber trotzdem haben wir ja ein Ziel mit unserer Predigtreihe. Wir wollen ja kein schneebedeckter Hundehaufen bleiben, sondern wir wollen ja Christus ähnlich werden. Und diesen zweiten Prozess, das nennt die Schrift Heiligung. Ja? Das eine ist die Rechtfertigung. Wir sind von einem zum anderen Moment sind wir perfekt. Die allerbesten, das geschieht in unserem Geist, das ist das Werk der Rechtfertigung. Dietrich Bonhoeffer nannte das die fremde Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird. Durch die kommst du auch alleine in den Himmel. Und dann beginnt ein zweiter Prozess und das nennt die Bibel Heiligung. Die Bibel sagt sogar, es ist Gottes Wille, dass wir geheiligt werden. Amen. Hat jetzt keiner Amen gesagt, aber das wusste ich schon vorher. Amen. Muss ja trotzdem predigen, auch wenn keiner Amen sagt. Und diese Heiligung, da machen dann manche Charismatiker dann so einen Fehler. Ja, Mario, da bist du dann gesetzlich. Ne? Da versuchst du aus eigener Kraft was zu machen. Und ich sage, Fehlanzeige. Auch das sagt die Bibel nicht. Denn jetzt habe ich ja nicht nur katholische Freunde, ich habe ja sogar orthodoxe Freunde. Und das ist Chrysostomos. Chrysostomos spricht von der sogenannten Theosis. Theosis ist eine Verschmelzung mit Christus. Ja? Das heißt, immer wenn du mit Christus zusammenstößt, immer wenn du mit Christus Gemeinschaft hast, das werden wir heute übrigens machen im Abendmahl, das machst du jeden Morgen, wenn du im Wort Gottes liest, wenn du mit Christus eine Gemeinschaft hast, dann verschmilzt du mit ihm. Dann wird sogar dein Charakter sich verändern. Nicht, weil du dich so sehr anstrengst, sondern weil seine DNA auf einmal deine DNA wird. Amen. Das ist so wie mit meiner Rebecca, mit meiner Stammzellspenderin. Habe jetzt letztens meinen 4. Geburtstag gefeiert. Ich habe jetzt sogar eine neue Blutgruppe, kannst du dir das vorstellen? Ich hatte früher Blutgruppe 0, war aber alles Schrott, ne? Blutkrebs, ne? Konnte alles wegschmeißen. Und dank Rebecca habe ich jetzt neue Blutzellen und sogar eine neue Blutgruppe. Wow! Und ich sage dir, wenn du mit Christus verschmilzt, dann hast du eine geistliche Bluttransfusion. Amen. Du hast Blutgruppe Jesus. Amen. Und deswegen dürfen wir, auch in der Heiligung, dürfen wir Teilhabe haben an Christus. Chrysostomos, das ist die Theosis, die Verschmelzung mit Gott oder die Vergöttlichung. Ne? Hat nichts mit Buddhismus zu tun, das ist Bibel. Epheser 4, 28. Wer stiehlt, ne? Gab es wahrscheinlich noch ein paar Ganoven in Ephesus, die haben immer noch gestohlen. Ephesus war ja auch eine große Handelsstadt. Ne? Da waren einige in der Gemeinde, die haben immer noch waren in der Krankheit und er sagte, stehle nicht mehr. Hier, Martin Buber, stehle nicht mehr. Gottes Wort verändert dich, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute. Und jetzt kommt, damit ihr den Bedürftigen etwas mitzugeben habt. Nun, das Stehlen, wer war denn der erste Dieb? Das hebräische Wort für Stehlen heißt ja Gana. Wer war der erste Ganove? Das wissen wir, das ist der Teufel. Jesus nennt ihn, macht ihn ganz klar aus und der war im Paradies. Schon eine komische Sache. Ne? Paradies, denkt man immer so, da ist alles in Ordnung. Tatsächlich der allererste Dieb war auch im Paradies. Wow, das Leben ist schwer, nicht wahr? Und Jesus sagt, Johannes 10, Vers 10, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben auf Sparflamme. Amen. Leben in Fülle. Amen. Preis dem Herrn, heute ist ein guter Tag. Und Adam und Eva sind ihm auf den Leim gegangen. Wir kennen die Geschichte. Und was für eine tragische Geschichte. Adam und Eva waren die reichsten Menschen des Universums. Gott hat ihnen alles gegeben. Alle Bäume in dem Garten durften sie essen. Von den Früchten durften sie essen. Alles gehörte ihnen. Nur eins. Nur eins. Der Baum mit der Frucht der Erkenntnis. Von dem nicht. Warum nicht? War Gott irgendwie, hat er ihnen eine Falle gestellt? Nein. Gott wollte, dass wir Erkenntnis haben durch Beziehung. Durch Beziehung. Ne, ich meine, stell dir vor, wir leben ja heute in einer YouTube-Selfmade-Gesellschaft. Ne? Jeder kann jetzt sein Fahrrad reparieren. Ne? Früher haben uns das die Väter gezeigt, jetzt zeigt uns YouTube. Ne? Ich repariere mein Fahrrad selber, ich repariere. Ja, mit dem Ofen würde ich hier nicht raten, aber ich repariere jetzt das oder das. Stell dir vor, du kriegst heute, musst einen Blinddarm rauskriegen, wirst ins Krankenhaus gefahren. Der Arzt sagt, hallo, ich bin Dr. Müller, ich bin der erste YouTube-Arzt. Ne? Ich habe kein Doktor-Medizinstudium, ich habe mir alles per YouTube zeigen lassen. Ne? Deswegen herzlichen Glückwunsch, Sie sind der erste Patient, den ich habe. Ich werde Ihnen jetzt den Blinddarm rausoperieren. Ne? Herzlichen Glückwunsch, kann man nur sagen. Nicht wahr? Mal sehen, wie du dich fühlst. Nein, Gott wollte, dass Adam und Eva nicht eigenständig, dieser Baum war reserviert für Gott. Sie sollten nicht eigenständig Erkenntnis empfangen, stehlen, sondern durch Beziehung von Gott. Und die Schlange kam und da kam die Lüge in die Welt und sagte, wenn ihr von diesem Baum essen, werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Gott. Das war der erste Diebstahl, der geschah im Paradies. Das ist die Sünde, die eigentlich grundlegend ist. Unabhängig von Gott Eigentum bekommen. Übrigens ist das achte Gebot das grundlegendste Gebot für alle Gebote, die auf der zweiten Steintafel stehen. Wir wissen ja vielleicht aus der Einleitung, auf der ersten Steintafel waren die vier Gebote, die regelten deine Beziehung zu Gott. Ne? Nur ein Gott, kein Bildnis, der Name des Herrn ist heilig, halt den Sabbat heilig. Und auf der zweiten Steintafel waren alle Gebote, die deine Beziehung zu deinen Mitmenschen regelten. Das achte Gebot ist grundlegend. Wer seinen Vater und seine Mutter beraubt ihrer Ehre, der beraubt sich selbst. Wenn du dich nicht verneigen kannst vor deiner Geburt, dann verachtest du nicht nur deine Eltern, verachte auch deinen Ursprung und dich selbst. Sechste Gebot, nicht morden, du beraubst das Leben deines Nächsten. Siebte Gebot, nicht Ehe brechen, du beraubst deinem Nächsten seines Partners. Neuntes Gebot, nicht verleumden, wir berauben durch Verleumdung den Nächsten seines Rufes, seines guten Rufes, zerstören seine Existenz, du sollst nicht begehren, du stiehlst nicht das Eigentum deines Nächsten. Aber Stehlen beschränkt sich nicht nur auf materielle Dinge. Stehlen betrifft auch Seelen, betrifft auch Leben. William Wilberforce lebte im 18. Jahrhundert. Er war Jurist und er war Politiker. Er war der einzige und der erste Politiker, der sich gegen die Sklaverei gestellt hat. Er lebt in einem christlichen System. Damals waren alle westlichen Staaten, Amerika, England, Europa, waren sogenannte christliche Länder, aber sie lebten von der Sklaverei. Und sie konnten das sogar biblisch belegen, weil die Sklaverei ist in der Bibel. William Wilberforce hat das achte Gebot genommen als seine Kraftquelle, als seine Motivation, sagen, wenn wir nach Afrika fahren und Kinder von ihren Eltern rauben, Frauen von ihren Männern rauben, um sie zu verkaufen in Amerika oder in Europa, als Haushaltshilfe, als Feldarbeiter, dann brechen wir das achte Gebot. Sein ganzes Leben gekämpft. Irgendwann, am Ende seines Lebens, hat er gewonnen. Er war der, der die Sklaverei mit angestoßen hat, abzuschaffen. Wodurch hat er seine Kraft genommen? Durch Gottes Wort. Das achte Gebot. Und das ist hochaktuell. Du sagst, ha, heute gibt es doch keine Sklaverei mehr. Ich habe es letzte Woche gesagt. Deutschland ist das Bordell Europas. In unseren Kellern der Großstädten sind Tausende von osteuropäischen Frauen, die ihren Pass abgegeben haben, die täglich geschlagen werden. Wer mit einer Prostituierten die Ehe bricht, der bricht auch das achte Gebot. Das ist Sklaverei, ist eine Schande vor Gott. Und wir sollten beten, dass wir wieder einen William Wilberforce in Deutschland haben, dass unsere Gesetzgebung verändert wird. Amen. Die Krankheit des Diebstahls hat starke Konsequenzen. Sehen wir Adam, sehen wir Jakob. Jakob war ein gesegneter Mann. Ein gesegneter Mann. Schon vor seiner Geburt hat Gott ihn gesegnet. Aber er stahl sich durch Lüge und betrug das Erstgeburtsrecht. Sein ganzes Leben hat er diesen Diebstahl bezahlt. Wir kennen seine Geschichten. Wir gehen auch gleich darauf ein. Achan war einer der Soldaten Josuas. Sie hatten Jericho erobert mit einem Preis. Gott hatte gesagt, alles Gold der Stadt Jericho, und das war nicht wenig, ist heilig. Heilig bedeutet reserviert. Reserviert für Gott. Alles Gold sollten sie verbrennen. Wow. Erzähl das mal heute jemand. Achan hat es auch nicht verstanden. Er hat dann heimlich Gold versteckt unter seinem Zelt. Wir kennen alle seine Geschichte. Seine ganze Familie zahlt einen hohen Preis. Hananias und Sapphira, die sind sogar am Spenden gestorben. Wow, wer möchte noch spenden? Ne? Beide haben ihr Haus verkauft und haben gesagt, wir spenden den ganzen Erlös, haben aber etwas zurückgehalten, um in die Armenversorgung der Kirche zu kommen. Ihr wisst ja, dass die erste Kirche hatte eine Armenversorgung. Und so hätten sie ein gutes Geschäft gemacht. Ne? Hätten etwas zurückbehalten und hätten noch kostenlos Essen von der Gemeinde bekommen. Ihr wisst, wie die Geschichte ausgegangen ist. Petrus sagte, ihr habt nicht Menschen belogen, sondern den Heiligen Geist, Gott habt ihr belogen. Beide sind gestorben im Gottesdienst. Ne? Dann ist dann Tante Emma nach Hause gegangen. Wow, heute war ein toller Gottesdienst. Ja, was passiert? Ja, zwei Tote. Amen. Halleluja. Wow. Diebstahl hat einen hohen Preis. Malachi. Das Volk Israel lebt in großer Not, in Mangel. Warum? Ihr habt Gott beraubt. Wow, kann man Gott berauben? Wie hat er die Fenster angelehnt? Wie kann man Gott berauben? Er sagt, ihr beraubt Gott mit eurem Zehnten. Der Zehnte ist Gott heilig. Und das bitte nicht missverstehen wieder hier, als ich komme noch gleich nochmal darauf, als hier als irgendwie religiösen Manipulationen. Nein, Zehnte, natürlich ist es etwas, was wir aus freien Willen geben, aber es ist eben auch etwas, wo wir sagen, das gehört Gott, es ist Gott heilig. Die Wurzel des Stehlens ist die Lüge. Es ist die Lüge, ich verpasse was. Gott hat mich zwar gesegnet, Gott hat mich zwar auserwählt, Gott möchte mich versorgen, aber ich muss Gott helfen. Ich mache jetzt mal keinen Aufruf, wer Gott schon mal geholfen hat in seinem Leben, nicht wahr? Das ist immer so, Gott hat uns eine Berufung gegeben, so war es auch mit Jakob. Gott sprach zu Rebekka, als sie schwanger war, mit Zwillingen. Er sagte zu Rebekka, hör zu, der Jüngere wird dem Älteren dienen. Sie wusste ganz genau, Gott hatte Jakob auserwählt. Und dann wuchsen sie heran. Alles traf so ein, wie Gott es vorausgesagt hatte. Esau diente nicht Gott, sondern diente sich selbst. Und Jakob hat ein gottgefälliges Leben. Und dann kam die Zeit des Erbes. Isaac lag im Sterben. Und sie glaubte, dass der Segen eines Mannes schwerer wiegt als der Segen Gottes. Und sie sagte, ich rate dir, täusch deinen Vater, täusch deinen Bruder, damit du den Segen eines Menschen bekommst. Das war die Lüge, die Jakob zum Diebstahl verführte. Gott hat ihn berufen. Aber er wollte so gern hören die Worte eines Menschen. Nicht irgendeines Menschen. Die Worte seines Vaters. Du bist mein lieber Sohn. Wie viele von uns würden das so gerne gehört haben? Ich kenne meinen Vater nicht. Ich hätte es auch gern gehört. Vielleicht hast du einen Vater und das ist trotzdem nicht gehört. Es ist dieses Mangelgefühl in uns. Es ist dieses Gefühl, ich bin zu kurz gekommen. Es ist dieses Gefühl, Gott hat mich nicht genug gesegnet in meinem Leben, ich muss mir selber helfen. Das ist die Geburtsstunde des Diebstahls. So stahl Jakob den Segen, täuschte seinen Vater, täuschte seinen Bruder und er musste bitter bezahlen. Wir kennen seine Geschichte. Genauso wie er seinen Bruder, seinen Vater getäuscht hat, so ist seine Hochzeit abgelaufen. 1:1. Wahnsinn! 7 Jahre hat er für Rahel gedient. Und nach der Hochzeitsnacht, mit wem wacht er auf? Mit der hässlichen Schwester. Da hat er auf einmal 2 Frauen, ne? Eine zu viel. Der Preis ist hoch, lieber Freund. Er diente für Laban um Reichtum, wurde immer wieder betrogen, bis er dann zurückkam zu dem, den er betrogen hatte, Esau. Ich sage immer, mein lieber Freund, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ne? Das ist so. Ganz egal. Ich möchte dir eins raten. Wenn jemand dich so tief verletzt hat, besser vergib. Vergib. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Glaub mir. So traf er Esau. Das zweite Mal. Fürchtete um sein Leben. Wollte ihn bestechen. Er wusste, es gibt keinen Preis, Diebstahl zu bezahlen. Gibt es nicht. Und nachts begegnet er Gott. Ihr kennt die Geschichte, wo er ringt mit diesem Mann. Und wer kann mit Gott ringen und überleben? Niemand. Niemand kann Gott sehen und überleben. Und er sagt, es ist mir egal, ob ich sterbe, aber ich habe endlich den gefunden. Mein Vater konnte mir nicht das geben, was mein Herz erfüllt hat. Meine Frau konnte mir nicht geben, was mein Herz erfüllt hat. Reichtum konnte mir nicht geben, was mein Herz erfüllt. Ich habe den gefunden, der mir die Fülle geben kann. Gott, das bist du. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Selbst wenn ich dabei umkomme. Und der Engel schlug ihm auf die Hüfte und er hinkte. Wow. Christus. Er ist gekommen, um uns alle zu befreien von dem Fluch und von der Strafe des achten Gebots. Jesaja 53 heißt es, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Dieben und Verbrechern, hörst du? Jesus ließ sich zählen zu den Dieben, obwohl er selber kein Dieb war. Um unser Willen, um die Sünde vieler zu tragen und für die Diebe hat er Fürbitte getan. Wow, das ist dein Jesus. Das ist mein Jesus. Es heißt in Galater 3, er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, hörst du? Von dem Fluch der 10 Gebote, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams auf uns komme. Amen. Du bist gesegnet. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist gesegnet. Amen. Du bist gesegnet. 2. Korinther 8, Vers 9 sagte, Christus, der reich war, wurde um euretwillen arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist Millionär in Christus. Amen. Du bist ein Millionär. Amen. Ihr Lieben, das ist wichtig. Vielleicht sagst du, heute zu deinem Nachbarn, wenn du mein Konto sehen würdest, nicht wahr? Ich bin alles andere als ein Millionär. Aber weißt du, das ist die Mentalität der ersten Christen. Sie waren bettelarm, wie die Kirchenmäuse. Ne? Bettelarm, verfolgt. Sie hatten keine schöne Kirche wie wir. Sie trafen sich in den Katakomben. Sie waren die reichsten Menschen der ganzen Welt. Amen. Paulus im Gefängnis. Er war der reichste Mann im ganzen Universum. Das ist unser Reichtum. Christus ist unser Reichtum, Amen. Aus dieser Mentalität konnte Paulus aus dem Gefängnis schreiben, wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr, wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Ich soll euch schön grüßen von Aleppo, von Dr. Oswald. Wie eure Spenden kommen an, wir haben 17.000 Euro seit unserer Entstehung der Kirche haben wir 17.000 Euro an die Erdbebenopfer in Syrien gespendet. Wir haben 5.000 Euro an Pastor Bill, schönen Gruß auch von Pastor Bill, gespendet. Das sind 21.000 Euro. Ich glaube, wir haben mehr als unseren Zehnten bisher gezahlt. Das haben wir als Leitung haben wir gesagt, Gott, der Zehnte unserer Spende gehört dir. Wir haben mehr gezahlt. Bin so dankbar für die Großzügigkeit, für die Liebe, für die Leidenschaft. Und weißt du was, Dr. Oswald hat mir ein Video gezeigt, vielleicht habt ihr es schon gesehen auf Facebook. Sie mussten ihre Gottesdiensträume verlassen, da passen 40 Leute rein. Seitdem sie eure Lebensmittel verteilen, mussten sie Open Air gehen. Mittlerweile sind 200, 300, 400 Gottesdienstbesucher, die meisten sind keine Christen. Und hören das erste Mal in ihrem Leben das Evangelium mitten in Syrien. Ich hoffe, du weißt, was das bedeutet. Das ist großartig. Chrysostomos, den wir schon kennen, gelernt haben, sagt, eine Kirche, die den Armen nicht teilhaben lässt, ist eine Kirche, die die Armen beraubt. Wow. Wir sollen nicht nur nicht stehlen, wir sollen aus dem Reichtum, den wir von Christus bekommen haben, die Armen teilhaben lassen. Chrysostomus sagt zu dem Vers aus Markus 7, Vers 11, da sagt Jesus, ihr Heuchler, die ihr zu euren Eltern Korban sagt, vielleicht kennt ihr die Stelle. Eine Kirche, sagt Chrysostomus, die 100% der Spenden einfordert und ihre Mitglieder dazu zwingt, nicht diakonische Verantwortung zu nehmen für ihre Eltern, die keine Rentenversicherung damals hatten, ist eine sündige Kirche. Ihr Lieben, wir kennen dieses Problem nicht der Altersversorgung, aber es wird auf uns zukommen. Ich bin kein Prophet, aber ich sage es voraus, dass die Kirche in Zukunft noch viel mehr auch Verantwortung machen muss oder tragen muss für ihre Senioren und Eltern. Deswegen hat Chrysostomus gesagt, wir müssen die Abgaben auf den Zehnten beschränken, alles andere muss sich darum drehen, dass wir unsere Nächsten, unsere Familie Verantwortung nehmen. Entschuldigung. Und mein letzter Punkt ist, wenn wir reich geworden sind in Christus, dann können wir reich vergeben. Christus wurde in jedem Bereich seines Lebens beraubt. Sein Kassierer hatte Geld hinterschlagen. Irgendwie, ich weiß nicht, wie Christus seine Personalgespräche geführt hat. Aber hey, Fakt ist, er wurde beraubt an allem. Er hat einen Prozess gehabt, wo er all seinen Rechts beraubt wurde. Und am Kreuz hat er noch gebetet für die, die ihn verflucht haben. Und hat gebetet, Herr, vergib ihnen ihre Schuld. Und das ist ein Reichtum zu vergeben. Josef wurde von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft. Etwas, was die Bibel sagt, 2. Mose 21, 16, wenn du deine Volksgenossen als Sklaven verkaufst, wurde mit Todesstrafe bestraft. Am Ende seines Lebens, Josef, der zweite Mann im Staat, hat die Möglichkeit, dieses rechtmäßig, biblisch auszuführen, sich zu rächen bei seinen Brüdern. Weißt du, was Josef sagt zu seinen Brüdern, die ihn verkauft haben als Sklave? Ihr habt es als böse erachtet, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Amen. Wir sind reich durch Christus. Und selbst wenn wir erlebt und erlitten haben, dass wir beraubt wurden, unserer Ehre, unseres Rufes, vielleicht finanziell, vielleicht in der Ehe bist du betrogen worden, Christus hat dich so reich gemacht, dass du heute vergeben kannst. Denn du bist reich gemacht durch Christus. Amen.